2002 bis 2008 war auch ich einer von Ihnen, von den Kommunikationswissenschaftlern an der Uni Münster. Nach ein paar Wartesemestern haben Sie auch für mich einen Platz freigeräumt nach meinem miesen Abi. Spaß gemacht hat's, auch wenn es alles andere als leichte Kost war. Das muss man schon sagen. Kein leichtes Studium, vor allem, weil es ständig und jederzeit von dir erwartet wird, anderen zu erklären, was man eigentlich genau damit tut und was man damit wird. Liebe Freunde, liebe Eltern, bitte hört der Kollegin Julia Beiswanger zu.
Viele Absolventen der Kommunikationswissenschaft finden Arbeit in der angewandten Medienforschung, an Universitäten, in der Werbung und im Marketing. Die meisten Absolventen jedoch kommen im Journalismus unter oder aber in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen und Agenturen. Gerade in der PR-Branche sind die Chancen auf einen Arbeitsplatz besonders gut, sagt Klaus Merten, emeritierter Professor der Kommunikationswissenschaft und Geschäftsführer der Complus Akademie für Kommunikationsmanagement.
PR ist ja der Kommunikationsberuf, der die größte Wachstumsrate hat. Und in den USA ist es so, also auf 2 PR-Berater kommt ein Journalist. Soweit ist das schon. In Deutschland war es genau umgekehrt. 2 Journalisten, ein PR-Berater. Aber die PR-Berater nehmen zu, die Zahl und der Anteil. Und bei den Journalisten nimmt es ab.
Der Einstieg in den Journalismus sowie in die Werbe- oder PR-Branche geht oft über ein Volontariat oder eine Trainee-Stelle von 1 bis 2 Jahren Dauer. Zumeist wird erwartet, dass die Trainees oder Volontäre für relativ wenig Geld arbeiten, erzählt Tina Hemme, die nach ihrem Germanistikstudium ein Volontariat in der Öffentlichkeitsarbeit suchte.
Ich hatte zum Beispiel eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch von einer Agentur in Hamburg, die mir schrieb: Frau Hemme, würden Sie gerne einladen, tolle Bewerbungsunterlagen, möchten Ihnen aber vorweg mitteilen, dass es im Volontariat, ich glaube, es waren 300 oder 400 Euro im Monat gibt. Daraufhin habe ich dann zurückgeschrieben, wenn Sie mir sagen können, wie ich davon im Monat leben kann, komme ich gerne zum Vorstellungsgespräch. Damit hatte sich das Ganze natürlich erledigt.
Volontariat oder Trainee-Gehälter liegen bei einigen 100 bis 1.500 Euro im Monat, sagt Klaus Merten. Zumeist bezahlen Unternehmen etwas besser als Agenturen. Tina Hemmel fand dennoch ein faires Angebot bei einer PR-Agentur in Münster. Hier berät sie verschiedene Kunden.
Schönen guten Tag, Herr Meier. Ich wollte mit Ihnen ganz gerne die kommenden Themen besprechen.
Als Bindemitglied zwischen Unternehmen und Medien erstellt Tina Hemme PR-Maßnahmen, schreibt Pressemitteilungen und pflegt den Kontakt zu Journalisten. Fast täglich bleibt sie länger, als es der Arbeitsvertrag eigentlich vorsieht. In Agenturen ist das normal, sagt Klaus Merten.
Also ich kenne einen ganz großen Agenturinhaber, der sagte, wenn ich wissen will, wie gut meine Leute sind, dann komme ich nach 21 Uhr und gucke, wer da noch da ist. Das ist nicht Standard. Aber das hängt mit dem Agenturjob zusammen. Wenn der Kunde noch anruft, sagt, ich brauche bis morgen früh das und dies und jenes, und die Agentur sagt, können wir nicht, dann riskiert die Agentur einiges. Das heißt, die Agenturen werden ausgebeutet und die geben die Ausbeutung so portionenweise weiter an ihre Mitarbeiter.
Die Arbeitgeber von Tina Hemme waren entgegenkommend. Sie finanzierten ihr ein berufsbegleitendes Fernstudium zur Kommunikationsmanagerin. Verschiedene Akademien bieten ein solches Studium an. Es kann einen Hochschulabschluss im Fach Kommunikationswissenschaft ergänzen. Die junge Frau aus Münster hat inzwischen die Prüfungen erfolgreich abgeschlossen, ebenso ihr Volontariat. Sie wurde als PR-Beraterin übernommen. In einigen Jahren kann sie zur Seniorberaterin aufsteigen. Auch der Wechsel in eine Pressestelle ist denkbar. Ein Pressesprecher hat oft eine machtvolle Position, sagt Klaus Merten.
Ich kenne einen PR-Manager, der sagte dann, wenn die beschließen, irgendwas, was ich dann nicht umsetzen kann oder was ich in der Öffentlichkeit nicht vertreten kann, dann sage ich, dann mache ich das nicht. Und dann geht der ganze Vorstand in die Knie und sagt, wie müssen wir es denn dann machen? Dann gibt er ihnen vor, was sie machen müssen. Ne? Wenn man was kommunikativ nicht überbringt, dann hat man in der Mediengesellschaft, ich sag mal, schon halb verloren.
Eine Anstellung als Pressesprecher ist in der Regel ein Vollzeitjob. Wer flexible Arbeitszeiten wünscht, sollte erwägen, freiberuflich zu arbeiten. Möglich ist es, als Selbstständiger seine PR-Dienstleistungen anzubieten.
Wenn die Unternehmen oder die Abnehmer solcher Pressemitteilungen, solcher Presseerzeugnisse, also Aufsätze, Berichte, sonst was, wenn die sehen, das ist handwerklich gut gemacht, dann haben Sie eine Chance. Die ersten 3 Jahre müssen Sie Klinken putzen und sagen, guck mal, ich kann es doch ganz toll, und dann läuft es besser.
Bisher, so Klaus Merten, ist diese Form der Selbstständigkeit noch wenig bekannt. Doch sei es gut möglich, dass sich das in den nächsten 3 bis 5 Jahren ändern wird.
Die meisten Kovis landen also im Journalismus oder in der PR. Einige entscheiden sich aber auch für die akademische Karriere. Warum nicht? Kaum ein Wissenschaftsgebiet hat es mit solch rasanten Veränderungen zu tun wie die Kommunikationswissenschaft. Allein die letzten Wochen haben gezeigt, wie sich der Einfluss von Medien auf Politik und auf Gesellschaft rasant entwickelt. War vor ein paar Jahren noch der Fernseher das Leitmedium, ist es heute offenbar mehr und mehr das Internet. Ohne Netz wäre zu Gutenberg vielleicht noch im Amt und ohne Internet hätte es die friedliche Revolution in Kairo wohl so nicht gegeben. Was die Online-Medien für die politische Kommunikation bedeuten, dazu forscht Gerhard Fowe. Er leitet das Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Uni Düsseldorf. Andrea Luk hat ihn besucht.
Die politischen Umstürze in Ägypten und Tunesien wären ohne Online-Medien so nicht möglich gewesen. Die Zeiten, in denen Bürger nur Zuschauer abgeben, sind vorbei. Früher war die Verbreitung von Texten und Fotos den großen Zeitungen und Fernsehsendern vorbehalten. Heute kann praktisch jeder Bürger, jede Initiative oder Interessengruppe über soziale Netzwerke die ganz große Öffentlichkeit erreichen. Ohne großen finanziellen Aufwand, siehe zum Beispiel Stuttgart 21. Die digitalen Medien mischen überall mit und mischen ordentlich auf. Und darauf müssen sich auch die Politiker einstellen, sagt Gerhard Fowe.
Und natürlich geraten sie enorm unter Druck, dass sie also von solchen auch sehr hektischen Ausschlägen in der öffentlichen Erregung natürlich dann unter Druck gesetzt werden. Also sehen wir ja jetzt bei allen Punkten, die wir jetzt haben, wie also Online-Medien den Entscheidungsdruck, also auch den Beschleunigungsdruck vergrößert haben und wie Politik viel schneller reagieren muss als früher. Hektischer.
Gerhard Fowe untersucht dieses Phänomen im Rahmen eines Projektes, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert. Mit seinen Mitarbeitern vergleicht er Daten darüber, wie Menschen sich früher informiert haben und wie sie es heute tun und versucht vorauszusagen, wie sie es in Zukunft tun werden. Auch Befragungen gehören zum Projekt, etwa darüber, wie Leute sich informieren, bevor sie bei einer Wahl für eine bestimmte Partei stimmen. In der Medienwelt, sagt Fowe, gab es immer wieder Veränderungen, die auch die politische Kommunikation verändert haben, etwa die Einführung des Privatfernsehens. Doch das Aufkommen der Online-Medien ist schon etwas Besonderes, meint Fowe. Das habe zum Beispiel der Fall zu Gutenberg gezeigt.
Wenn innerhalb von 2 Tagen 16.000 Unterschriften unter eine Petition zustande kommen und damit also auch ein massiver Druck ausgeübt wird, das hat schon eine neue Qualität.
Meine Damen und Herren, ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde und um eine Entlassung gebeten.
Werden sich Bürger über neue Wege der Kommunikation auch mehr an Politik beteiligen? Kann jetzt jeder die politische Kommunikation beeinflussen, wenn er nur will? Und werden Parlamente und Präsidenten künftig im Internet gewählt? Alles Fragen, die zum Arbeitsfeld der Kommunikationswissenschaften gehören. Und obwohl in bestimmten Altersgruppen der Zugang zum Internet schon bei 100% liegt, meint Fowe, müssen die Menschen erst noch ein Gefühl dafür bekommen, welche Wirkungen man mit Online-Medien erzielen kann. Was über Online-Medien verbreitet wird, wirkt manchmal authentischer, als es ist.
Durch diesen stärker interaktives, nicht nur Image, sondern auch die interaktiven Elemente, die es dabei gibt, hat es natürlich schon etwas des Nicht-Organisierten, des Authentischen. Das machen sich natürlich politische Organisationen jetzt gerade wieder zunutze, indem sie sozusagen so tun, als seien sie authentisch. Hat einen nicht etablierten Anstrich, wenn die Sachen, obwohl natürlich auch dahinter in hohem Maße gut organisierte Plattformen stehen. Also wenn Sie an Google denken, da haben Sie natürlich auch einen starken Player, der also dann auch durchaus die öffentliche Meinung über die Möglichkeiten, die er hat, beeinflusst.
Und natürlich versuchen das auch Politiker in ganz unterschiedlichem Maße. Manche nennen sich schon Internetminister, wie der jetzige Verteidigungsminister Thomas de Maizière oder Familienministerin Christina Schröder, die auch twittern und bei Facebook sind. Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner dagegen kämpft gegen Google Street View und meldete sich bei Facebook ab. Ob Politik in Zukunft ohne Internet überhaupt noch gehen wird, ist fraglich. Aber wie sich dadurch Politik und politische Entscheidungen tatsächlich verändern werden, ist unklar.
Ob sie jetzt inhaltlich andere Entscheidungen treffen unter dem größeren Zeitdruck und ob sich sozusagen jetzt bestimmte Interessengruppen stärker durchsetzen, das wäre ein Punkt, den man tatsächlich untersuchen muss. Das ist eine ganz schwierige Frage, das also vernünftig zu untersuchen.
Übrigens, was die Politiker mit den Ergebnissen seiner Forschung anstellen, ob sie daraus Lehren ziehen oder ihre Kommunikation verändern, ist Gerhard Fowe und seinen Mitarbeitern gar nicht so wichtig.
Wir sind jetzt mit Leib und Seele Grundlagenforscher. Also nicht, weil wir das andere sagen, nur mit spitzen Fingern anfassen, sondern weil das unserem Naturell jetzt eher entspricht. Sonst wären wir nicht an der Universität, sonst wären wir in einer Agentur oder bei einem politischen Akteur in der Anwendungsorientierung.